Genesis 45, Abvers 16. Als man nun im Haus des Pharao die Nachricht vernahm, Josefs Brüder sind gekommen, da gefiel es dem Pharao und seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu Josef: Sage deinen Brüdern, tut das, beladet eure Tiere und macht euch auf den Weg, zieht in das Land Kanaan und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir, so will ich euch das Beste des Landes Ägypten geben und ihr sollt das Fett des Landes essen. Und du ordne dies an, ihr sollt so handeln, nehmt euch Wagen mit aus dem Land Ägypten für eure Kinder und Frauen und bringt euren Vater mit und kommt. Und euer Hausrat darf euch nicht reuen, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euch gehören. Da machten es die Söhne Israels so, und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao. Auch gab er ihnen Verpflegung auf dem Weg, und er schenkte ihnen allen Festgewänder, jedem einzelnen. Benjamin aber schenkte er 300 Silberlinge und 5 Festgewänder. Und seinem Vater sandte er Folgendes: 10 Esel beladen mit dem Besten Ägyptens und 10 Eselinnen, die Korn, Brot und Speise trugen für seinen Vater auf den Weg. Damit entließ er seine Brüder und sie gingen und er sprach zu ihnen: Streitet nicht auf dem Weg. Und so reisten sie von Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm und sprachen: Josef lebt noch und ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte, die Josef zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Und Israel sprach: Für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Amen. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Lass uns still werden, ich möchte noch vor der Botschaft kurz beten. O Herr, wenn wir nun in dein heiliges Wort schauen, so ist unser Gebet, Herr, dass du in der Kraft deines Geistes wirkst. Richte unseren Blick auf unseren Herrn und Erlöser, auf dich, den allein wahren Gott. Und Herr, hilf du mir auch in Klarheit zu reden und jedem Einzelnen zu hören, zu deiner Ehre, im Namen Jesu. Amen. Du erinnerst dich an die ersten Verse, an den Abschnitt, den wir schon angeschaut haben, dass Josef nach all der Prüfung, die er seine Brüder durchlaufen lassen hat, dass er sich endlich seinen Brüdern offenbart. Und wir können es uns vorstellen, es muss der beste Tag für die Brüder gewesen sein, dass Josef, ihr Bruder, den sie eigentlich als tot gesehen haben, dass er lebt. Und nicht nur das, sie verstehen nicht, was ihnen widerfährt. Sie verstehen nicht, was in diesem Raum, als Josef alle von sich schickt und er ganz allein mit seinen Brüdern ist und plötzlich im perfekten Hebräisch zu ihnen spricht. Sie verstehen nicht, was passiert, weil zum einen lebt Josef und zum anderen gibt er ihnen anstatt Strafe, was sie verdient haben, sagt er zu ihnen: Kommt, tretet näher zu mir. Ich bin Josef. Ich bin Josef. Er erweist ihnen Liebe über die Maßen. Und es ist so wunderbar zu sehen, wenn wir dann, und wir haben es letztes Mal auch schon angedeutet, dass Josef, er beginnt die Träume zu deuten und er beginnt alles, was geschehen ist im Leben, in seinem Leben und auch im Leben seiner Brüder, beginnt er im Lichte der Vorsehung Gottes zu verstehen. Als die Brüder so verängstigt wurden, dass nun sehen sie, stehen sie vor ihrem Richter, Josef lebt und sie haben ihn gehasst, sie haben ihn falsch behandelt. Und Josef beginnt zu erklären und lenkt ihre Angst nicht auf sich selbst zu schauen, sondern auf die Vorsehung Gottes. Er entschuldigt sie nicht, ihr habt mich verkauft, ihr habt Böses im Sinn gehabt. Aber Gott hat es zum Guten geführt. Gott hat alle Ereignisse so geführt, dass heute eure Rettung geschehen mag. Es ist wunderbar zu sehen, dass wenn wir uns dies vor Augen halten, dass unser Gott so souverän ist. Er ist der Herrscher und er ist und hat alles in seiner Hand und alles unter seiner Kontrolle. Die Welt mag beben, es mag Unruhen um uns herum geben, sei es, was politisch gemacht wird, sei es, was in der Welt passiert, das Kriegsgeschrei und alles, was wir hören. Aber was für ein Segen und was für eine Ermutigung zu wissen, dass unser Gott souverän ist und er lenkt und führt alles zu seiner Ehre. Wir brauchen uns nicht fürchten und das ist auch ja, mein Gebet für uns, dass wir diesen Blick, diesen geistlichen Blick auf diese Umstände, unter denen wir leben oder in denen wir leben, in dem Kontext, in dem wir leben, die Weltgeschehen so sehen. Gott ist es, der regiert. Wir brauchen uns nicht fürchten, sondern er ist Gott. Und so etwas gab es noch nicht im Hause Pharaos. Der Herrscher Ägyptens, Zaphenat-Paneach, der Mann, der eigentlich Ägypten am Leben erhält, der Mann, den wir so voller Selbstkontrolle kennengelernt haben, so elegant, so selbstbeherrschend, er weint. Er weint und das ganze Haus Pharaos hört es. Und es wird dem Pharao berichtet, Josefs Brüder sind da. Er ist vereint mit seiner Familie. Und das führt uns zu dem ersten Punkt, den wir heute uns anschauen möchten. Die Fülle der Gnade. Schau, der Pharao, er spricht so klare Worte, nachdem er mitbekommt, dass die Brüder Josefs da sind. Und dass es ihn auch so sehr bewegt, was völlig verständlich ist, der seine eigenen Brüder so lange nicht gesehen hat. Und dann hören wir die Worte im Vers 17. Der Pharao spricht zu den Brüdern oder lässt ihnen sagen, lasst alles hier. Nimmt nichts mit, nimmt nur das Nötigste mit auf dem Weg. Und er sagt ihnen, macht euch keine Sorgen um euer Hausrat, um das, was ihr hier lasst. Ich kümmere mich drum, es ist unter meiner Autorität. Aber ihr geht hin, holt euren Vater, holt eure Familien und euer ganzes Hab und Gut und kommt zurück nach Ägypten. Und es ist nicht so, dass er diese Worte spricht. Er befiehlt es. Er befiehlt es. Sie sollen genau das tun. Und stell dir die Situation vor. Die Brüder sind da. Sie erkennen Josef. Und sie hören von den Worten und von dem Befehl des Pharaos. Und sie wissen ganz genau. Sie wissen ganz genau, sie sind schuldig. Du erinnerst dich, als Josef sie geprüft hat im letzten Kapitel 44, im Vers 16. Als der Kelch in Benjamins Sack gefunden wurde. Und er sagt, Gott ist es, der unsere Schuld gefunden hat. Wie sollen wir uns rechtfertigen? Und hier stehen die Brüder im Hause Pharaos vor dem Herrscher Ägyptens. Und sie hören diese Worte und sie wissen ganz genau, sie sind es doch, die Josef verkauft haben. Sie sind es doch, die Josef gehasst haben. Sie sind es, die ihren Vater über all die Jahre belogen haben. Und jetzt hören sie den Befehl des Pharaos, bringt euren Vater, bringt eure Familie, und ich werde euch das beste Land geben in Ägypten. Nicht nur einen Platz, wo ihr leben könnt. Ich werde euch das Beste von Ägypten geben, das Fett des Landes. Nichts soll euch enthalten sein. Und vergiss dabei nicht, sie befinden sich, Ägypten und die ganzen Länder drumherum, befinden sich in einer Zeit der Hungersnot. 2 Jahre Hungersnot sind vergangen. 5 Jahre sind noch vor ihnen. Und der Pharao sagt, ich werde euch das beste Land in Ägypten geben. Ihr sollt das Fett, euch soll das an nichts mangeln. Euch will ich es geben. Und das ist so erstaunlich, wenn du dir diesen Kontrast vor Augen hältst. Er sagt ihm, bringt alle und alles mit euch. Ihr sollt hier leben. Und nichts soll euch enthalten sein. Und es stellt in gewisser Weise, ich weiß nicht, wenn du diesen Abschnitt liest und du stellst dir die Frage, wieso? Wieso sagt der Pharao solche Worte? Vor allem in Bezug auf das, was sie eigentlich verdienen. Und er kennt sie noch nicht einmal. Es ist ja nicht so, dass er mit den Brüdern gesprochen hat. Er kennt sie nicht. Sie haben nichts verdient, sie haben nichts gebracht, sie sind nicht gerecht. Wir haben das gesehen. Nein, im Gegenteil, sie haben Schuld über Schuld auf sich geladen. Josef musste ihre Scham auf Gottes Vorsehung lenken, damit sie nicht völlig verzweifeln. Und dennoch sagt der Pharao, euch will ich das Beste des Landes geben, das Fett des Landes. Wieso? Und die Antwort ist offensichtlich, nicht wahr? Die Antwort ist offensichtlich. Der Pharao überschüttet sie mit den Gaben, mit dem Besten des Landes. Er ruft sie zu sich, sie sollen bei ihm sein, in Ägypten leben, in dieser Zeit der Hungersnot. Warum? Weil er nicht sie im Blick hat, sondern zuerst einen anderen. Der Pharao gibt ihnen all diese Segnungen aufgrund der Beziehung, die sie mit Josef haben, nicht wahr? Aufgrund der Beziehung, die sie mit Josef haben. Es ist nichts an ihnen. Sie haben nichts, was sie bringen können. Und doch überschüttet sie der Pharao mit all den Gaben des Landes wegen der Beziehung mit Josef. Und ist es nicht genauso wahr für dich, Kind Gottes? Du und ich, wir sind schuldig, nicht wahr? Du und ich, wir können nichts vor den Herrn bringen und sagen, hier bin ich, nimm mich, wie ich bin. Hier ist meine Gerechtigkeit. Nein, wir wissen sehr wohl, wir haben nichts als Strafe verdient. Und lass uns ehrlich sein, wir reden nicht von Sünde im Allgemeinen. Natürlich, die Welt ist in der Sünde. Aber wenn du auf dich selbst schaust, wenn du beginnst, dein Herz zu prüfen und die Gedanken deines Herzens zu beobachten, wenn du deine Selbstsucht in dir siehst, wenn du beginnst zu sehen, dass selbst deine Gedanken, die kein anderer sehen kann, wenn du verfolgst, was in dir vorgeht, dann ist es manchmal wirklich beängstigend, nicht wahr? Wenn du hörst, was für Worte oder in welcher Stimmlage du zu deiner Frau oder zu deinen Kindern sprichst oder zu deinem Mann, wenn du manchmal einfach für dich selbst bist und du siehst deine Gedanken und du badest selbst in Selbstmitleid. Das alle sind so böse, nur du bist gerecht und du verstehst gar nicht, was dir widerfährt. Wenn wir beginnen, unsere Herzen zu prüfen und zu sehen, was in uns ist, dann sehen wir, dass nichts Gutes in uns wohnt. Dass wir nichts haben, was wir vor den Herrn bringen können. Wir sind es doch, die schuldig sind, die nichts verdient haben als Strafe. Wir sind es doch, die den Sohn Gottes ignoriert haben, die wir unseren Rücken ihm zugewandt haben. Wir sind es, die ihn gehasst haben. Wir sind es, die nichts von ihm wissen möchten. Und es ist nicht genug. Wir sind so eifrig unseren eigenen Vergnügen nachgegangen. Wir wollen einfach etwas Zeit für uns haben und unser Leben genießen. Wir sind es, die Christus völlig ignoriert haben. Und wenn du dir vor Augen hältst, als die Menschenmenge damals im Neuen Testament um Christus versammelt waren und Christus am Kreuz hing und die Menschenmenge gerufen hat, kreuzige ihn, kreuzige ihn, dann sehen wir in gewisser Weise uns selbst dort, nicht wahr? Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und wir sind unserem Leben nachgegangen, unseren Interessen, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf den, der uns geschaffen hat, der uns solche Gnade geschenkt hat. Und trotzdem, trotz all dem, schaut Gott auf uns und gibt uns die Herrlichkeit der Ewigkeit. Er gibt uns den Himmel, der mein ist. Er vergibt uns alle unsere Schuld und wirft sie in die Tiefe des Meeres. Und so weit der Norden vom Süden entfernt ist, so weit ist unsere Schuld von ihm entfernt. Gott wird unsere Schuld nicht mehr gedenken. Warum? Warum? Warum empfangen wir solche Gnade, obwohl wir von all dem nichts verdient haben? Die Antwort ist offensichtlich, nicht wahr? Es ist aufgrund der Beziehung, die wir zu seinem Sohn haben, aufgrund der Beziehung zu Jesus Christus. Gott schaut auf dich nicht aufgrund dessen, was du verdienst, sondern aufgrund deiner Beziehung mit Christus durch Glauben allein. Das ist der Grund, warum er uns mit Segnungen übergießt und nicht aufhört, mit uns zu sein und uns erhält. Nämlich durch Glauben allein sind wir mit Christus vereint. Und er segnet uns aufgrund unserer Beziehung mit Christus. Das, was er vollbracht hat, ist die Basis für unsere Segnung, die wir empfangen. Siehst du, wie wir Leben haben statt Tod? Obwohl der Tod es ist, was wir verdienen. Wie wir die Freude haben der Ewigkeit, anstatt die Strafe der Verdammnis, die wir eigentlich verdienen. Es ist aufgrund der Beziehung mit Christus. Das ist unsere Hoffnung. Das ist, was uns diese Segnungen sicherstellt. Und schau auch hier, wenn du in Vers 20 schaust, ist so interessant zu lesen, dass der Pharao, er befiehlt ihnen, nur das zu nehmen, was sie brauchen. Nimmt das, was sie für unterwegs braucht. Und auch auf dem Weg zurück. Er gibt ihnen nicht mehr mit. Und es ist so ermutigend zu sehen, weil ist es nicht so bei uns, als seine Kinder? Ich musste an Sprüche 30, Vers 7 bis 9 denken, bei der Vorbereitung. Hier heißt es, Armut und Reichtum gib mir nicht, nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr, dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Und die Frage an uns ist, beten wir so? Beten wir so, wie Sprüche es uns lehrt? Herr, mach mich nicht wohlhabend, mach mich nicht so reich, dass ich dich vergesse, dass ich auf meinen Wohlstand schaue, auf mein Reichtum blicke und vergesse, dass es du bist, der mir all das gibt. Lass mich nicht in diesen Zustand geraten. Und genauso, Herr, lass mich nicht so arm sein, dass ich nichts habe und gegen dich sündige. Und in gewisser Weise sehen wir das hier bei dem Pharao und den Brüdern. Er gibt ihnen so viel, wie sie brauchen, um nach Kanaan zu gehen, ihren Vater, ihre Familien zu holen und so viel, dass sie wieder zurück nach Ägypten kommen. Er will, dass sie dort sind, wo er ist. Aber er gibt ihnen nicht mehr mit, so dass sie nicht zu lange in Kanaan bleiben. Sie sollen dort sein, wo er ist. Sie sollen zurückkommen. Und das ist, was wir in unserem Leben immer wieder sehen, nicht wahr? Gott gibt uns, was wir brauchen. Er gibt uns, was wir brauchen. Aber er gibt uns nicht so viel, dass wir für uns selbst leben. Dass wir ihn vergessen. Dass wir vergessen, was unser Ziel ist. Er will nicht, dass wir die Ewigkeit aus den Augen verlieren, dass wir ihn aus den Augen verlieren. Er möchte, dass wir bei unserem Herrn sind, Jesus Christus, der die Wohnung bereitet hat. Wir haben es heute Morgen schon in der Sonntagsschule gehört, dass er will, dort wo er ist, dort sollen auch wir sein. Und er will uns nicht so viel geben, dass wir ihn aus dem Blick verlieren. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. wie gnädig unser Vater ist, nicht wahr? Und wir sehen diese Wahrheit hier auch bei Pharao, der diese klaren Anweisungen gibt. Und beachte auch, vielleicht ist dir das auch aufgefallen und du hast dir die Frage gestellt, Josef ergibt Benjamin mehr als den anderen Brüdern. Er gibt allen Brüdern viel mit. Er gibt ihnen ein Festgewand, aber er gibt Josef zusätzlich 300 Silberlinge und 5 Festgewänder mit. Warum? Warum? Nun, zum einen will er sicherlich damit kommunizieren, dass er eine besondere Beziehung zu Benjamin hat. Er ist sein Lieblingsbruder. Sie haben die gleiche Mutter. Und er hat eine besondere Fürsorge für Benjamin. Und ich glaube, das ist nicht alles, was er kommuniziert. Ja, eine besondere Fürsorge für Benjamin. Aber gleichzeitig kommuniziert Josef zu seinen Brüdern diese Zuversicht, dass sie veränderte Männer sind. Er hat dieses Vertrauen zu seinen Brüdern und sagt mit dieser Handlung: Brüder, ich weiß, dass ihr veränderte Männer seid. Ich glaube es. Ihr seid nicht mehr so wie früher. Ihr habt nicht diese Eifersucht, die ihr früher hattet, sondern ihr freut euch für den anderen. Ihr freut euch, wenn jemand anderer mehr hat als ihr selbst. Ihr hattet Neid früher gehabt, aber nicht mehr. Ihr seid veränderte Männer. Und er spricht in dieser Handlung diese Zuversicht und das Vertrauen zu seinen Brüdern. Und er sagt ihnen, streitet nicht auf dem Weg im Vers 24. Das war früher so. Ihr seid nicht mehr so. Habt das Ziel vor Augen. Kommt, bringt euren Vater, bringt meinen Vater, bringt eure Familien. Nimmt euer Hab und Gut und kommt zu mir. Dort, wo ich lebe, sollt auch ihr leben. Habt dies vor Augen. Josef, er kommuniziert dieses Vertrauen auch zu seinen Brüdern. Und es ist wunderbar zu sehen, was hier uns das Wort Gottes offenbart. Die Fülle der Gnade, die Fülle des Landes Ägypten, was der Pharao den Brüdern zusagt, der Familie zusagt. Das war unser erster Punkt. Der zweite Punkt ist der Kampf des Glaubens. Und du kannst dir die Situation vorstellen, wenn du Jakob vor Augen hast, den Vater, der in Kanaan auf seine Söhne wartet. Er ist 130 Jahre alt. 130 Jahre alt. Das ist ein beachtliches Alter. Und er ist lebenssatt. Er ist müde vom Leben. Er hat so viel erlitten. Sein Leben, es ist in gewisser Weise gekennzeichnet von Schmerz, von Trauer, von Tragik, von all diesen Konflikten auch innerhalb seiner eigenen Familie. Er ist müde und er weiß, was für Schwierigkeiten es gab, als der erste Besuch geplant war und dass beim zweiten Besuch die Brüder Benjamin mitnehmen mussten. Und Jakob nur schweren Herzens hatte Benjamin mit ihnen ziehen lassen. Und wie oft, wir können es uns vorstellen, wie oft, als die Söhne in Ägypten sind und er in Kanaan, er sorgt sich um sie und sicherlich hat er als Vater oft für sie gebetet: Herr, Herr, mein Gott, der Gott meines Vaters Abrahams und Isaak, schütze meine Söhne. Bewahre du sie, bring sie wieder sicher nach Hause. Er betet für sie, er hat sicherlich Ängste gehabt, so viel Ungewissheit. Und wir können uns vorstellen, zu einer bestimmten Zeit, als Jakob wieder in seinem Haus ist oder an seinem Wohnort und er sieht so von Weitem die Richtung, er blickt auf und er sieht von Weitem eine Gruppe von Männern, aus der Richtung, aus der er seine Söhne erwartet. Und er sieht sie von Weitem, vielleicht noch nicht ganz so scharf. Und in gewisser Weise ist er voller Aufregung, weil es eine große Gruppe von Männern ist. Und er beginnt von Weitem zu zählen, und er hat Hoffnung, und er beginnt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es sind 11 Söhne. Halte dir das vor Augen. Er muss so dankbar gewesen sein. Simeon hat letztes Mal gefehlt. Er ist nun dabei. Und nicht nur das, es sind alle 11 zurück. Benjamin ist auch dabei. Und er sieht schon von Weitem diese Hoffnung und diese Freude, die in ihm aufgekommen sein muss. Dass seine ganzen, alle Söhne sind zurückgekommen. Und wie dankbar muss er Gott gegenüber sein, dass er zu ihm aufruft und betet und dankbar ist. Solch eine Freude, Gott hat sein Gebet erhört und die Söhne kommen zurück. Und dann sieht er diese 20 Esel voll beladen mit Speis und Trank. Alle sind zurück. Du kannst dir vorstellen, die Söhne, sie kommen zu ihrem Vater und sie sind alle so glücklich. Sie sind alle so voller Freude, und das Erste, was aus ihrem Mund sprudelt, ist, sie sehen Jakob und sie sagen: Vater, Vater, Josef lebt. Josef lebt, und er ist der Herrscher über Ägypten. Und im gleichen Vers, im Vers 26, liest du, dass Jakobs Herz kalt blieb. Er glaubte ihn nicht. Und es ist erstaunlich zu sehen, dass Jakobs Herz kalt blieb und er diesem Wort der Brüder, der Söhne nicht Glauben schenkt. Er glaubt es nicht. Und in gewisser Weise können wir das nachvollziehen. In gewisser Weise können wir es wirklich nachvollziehen. Jakob, er hat ein so schweres Leben gehabt, und sein Sohn ist seit 22 Jahren tot. 22 Jahre. Und er hat es so oft gehört, so oft wahrgenommen, sein Sohn wird nicht wiederkommen. Er ist tot. Und es hat sich so tief eingeprägt in seinem Herzen, dass es einfach unglaublich ist, jetzt zu hören, dass Josef am Leben sein soll. Es ist schon so eine lange Zeit vergangen. Und hier sehen wir auch diese Realität auch in unserem Leben. Und viele können das nachvollziehen. Es gibt manchmal solche geistlichen Irrtümer. Wenn wir aus einer, ich sag mal, Bewegung kommen, wo einfach Irrtümer gelehrt werden, Und wir sind jahrelang unter dieser falschen Lehre aufgewachsen. Es ist so ein Kampf, etwas anderes zu glauben. Wenn dir immer wieder gelehrt wird, du wirst durch deine Werke gerechtfertigt. Und plötzlich hörst du, nein, aus Gnaden bist du gerettet in Christus allein, durch Glauben allein. Aber du tust dich so schwer, nicht wahr? Du tust dich so schwer, wenn du dich davon zu befreien versuchst, wenn deine Gesinnung erneuert werden muss. Und genauso sehen wir es hier bei Jakob. Er hat es so oft gehört. Wie sollte jetzt das Gegenteil wahr sein? Und dann schau auf die schmerzliche Erfahrung. Und auch hier können wir Jakob verstehen. Schau, Rahel ist relativ früh gestorben bei der Geburt von Benjamin, nicht wahr? Und du erinnerst dich auch an Josef. Auch er ist viel zu früh aus seinem Leben gerissen worden. Und es waren Schmerzen, die er erfahren hat. Das waren Emotionen, die er durchlebt hat, die so groß waren, dass er sie nicht noch einmal durchleben möchte. Und es ist einfach zu schön, um wahr zu sein, dass Josef nun leben soll. Es ist eine gewisse Schutzwand, die ihn auch umgibt, dass er nicht sich noch mal auf diesen Schmerz einlässt. Was ist, wenn es doch nicht wahr ist? Was ist, wenn die Söhne sich doch geirrt haben und Josef tot ist? Soll ich wieder diese Hoffnung in mir hegen, dass alles gut wird, dass er lebt, und diesen ganzen Schmerz, diese ganzen Tragik nochmal durchleben? Es ist zu schön, um wahr zu sein. Und dann können wir auch verstehen, Josef, er ist ein hebräischer Junge, nicht wahr? Er ist der Sohn Jakobs. Und er soll der Herrscher Ägyptens sein? Wie glaubhaft ist das? Ein hebräischer Junge, der Herrscher Ägyptens? Wie kann das sein? Und doch ist es wahr. Und doch ist es wahr. Ihr Lieben, ist es nicht so oft mit uns, dass wir schlechte Nachrichten leichter hören und glauben als die gute Botschaft? Wir glauben so schnell und so leicht, wenn etwas Schlechtes erzählt wird. Aber guten Nachrichten glauben wir nur langsam und so schwer. Nun, ganz persönlich, jeder weiß, wie schnell schlechtem Gerede Glaube geschenkt wird, nicht wahr? Ich habe es ja schon immer gewusst und jetzt stellt sich das als wahr heraus. Aber Gutes zu glauben, da tun wir uns schwer. Und geistlich ist es genauso. Du hörst von der Verderbnis deines Wesens. Du hörst, dass du schuldig bist und dass du Strafe verdienst, dass du Gottes Gesetz gebrochen hast und du siehst dich selbst und sagst, ja, das ist wahr, das bin ich, nicht vollkommen. Und ja, ich habe jedes Gebot in Gottes Gesetz gebrochen. Und ja, ich bin schuldig, ich bin bei weitem nicht vollkommen. Und du hörst, dass der Lohn der Sünde der Tod ist und du sagst, ja, das bin ich. Ich verdiene die Strafe, ich verdiene den Tod. Und dann hörst du, dass Jesus Christus, du hörst das Evangelium und du hörst, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Und du fragst dich, wie kann das sein? Das ist unmöglich. Das ist nicht wahr. Wenn du hörst, dass du dem Maßstab Gottes nicht Genüge tust, ja, dem können wir zustimmen. Das ist leichter zu glauben, nicht wahr? Aber wenn du hörst, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, das ist unmöglich, viel zu schön, um wahr zu sein. Wenn du hörst, dass er gekommen ist, um Sünder zu retten, wie kann das sein? All das fällt uns so schwer zu glauben. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Und doch ist es wahr. Aber es ist unmöglich für uns zu glauben, wenn nicht der Geist Gottes uns überführt, uns die Augen öffnet und wir sehen, ja, der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Und ich bin der Größte von ihnen. Gottes Geist muss wirken. Gottes Geist muss Veränderung bewirken. Es ist wahr. Es ist wahr. Genauso wahr, dass Josef lebt. Genauso wahr ist es, dass Christus lebt und er zu Rechten des Vaters sitzt. Und er ruft und sagt, komm zu mir. Ich will dir Leben geben. Ich will, dass du da bist, wo ich bin. Und er sendet seine Wegen. Er sendet seinen Wagen, um uns zu holen. Genauso wie Pharao seinen Wagen sendet. Und das führt uns noch kurz zum dritten Punkt. Genug, um zu glauben. Die Söhne beginnen und sie sehen, ihr Vater glaubt ihnen nicht. Und die Söhne beginnen nun zu erzählen, wie Simeon behandelt wurde in all der Zeit, dass es ihm gut ging, dass er versorgt war, dass ihm nichts gefehlt hat. Sie beginnen zu erzählen, wie die Brüder gespeist haben, wie Adlige am Tisch Josefs gesessen haben, wie sie verwöhnt worden sind. Und sie beginnen zu erklären, Vater, es macht alles Sinn. Es ist Josef. Unser Gott hat uns Rettung geschaffen. Und schau auf die Gaben, die er gebracht hat, die er uns mitgegeben hat. Schau auf den Wagen, den er uns gegeben hat, oder die Wägen. Und Jakob, er beginnt zu hören und es beginnt zu dämmern und er schaut nun auf den Wagen, den Pharao gesandt hat. Und stell dir einfach den Kontrast vor, so, wenn du in der Situation bist. Jakob, er hat seine Söhne einfach geschickt, holt noch mehr Speise und kommt zurück. Und er gibt ihnen die einfachen Wägen, die sie hatten. Und nun kommen Wägen, die modern sind, technologisch entwickelt. Sie sind im Prinzip auf der Höhe der Technik zur damaligen Zeit. Es sind die Wagen Pharaos, die gesandt sind, um Jakob und seine Familien zu holen. Und Jakob, er blickt auf diesen Wagen, die sind so herrlich, so schön und die sind das Gegenteil von seinen Wegen. Ist so beeindruckend. Und Jakob sagt dann, es ist genug. Ich habe genug gehört. Josef lebt. Josef lebt, ich glaube, ich will hinziehen, ich will ihn sehen. Ist es nicht wunderbar, wenn wir hier diese Wahrheit sehen und wie es uns auch geistlich zeigt, was unser Gott tut. Wie unser Gott diese Wägen sendet, um uns daran zu erinnern, ja, um uns nach Hause zu bringen. Ich glaube, Spurgeon hat es einmal wunderbar gesagt. Er hat diesen Vergleich gezogen und sagt uns, Gott schickt uns Wagen, um zu zeigen, wie wahr es ist, dass Jesus lebt. Und wir sehen diese Wagen, die uns zu ihm führen sollen. Und er nimmt diesen Vergleich und sagt, Gott hat uns den Sabbat, den christlichen Sabbat gegeben, den Tag des Herrn. Ist das nicht ein geistlicher Wagen Gottes, der uns an die Wahrheit Gottes erinnern soll, der uns einen Vorgeschmack auf die Ewigkeit geben soll, auf die Herrlichkeit des Himmels, den wir schon hier erleben dürfen? Ist es nicht ein Wagen Gottes, der uns daran erinnert, dass wir unseren Blick auf Christus, auf die Ewigkeit gerichtet halten sollen? Wenn Gott nicht wollte, dass wir an diesem Tag auf ihn schauen, warum hat er uns ihn dann gegeben? Denn dieser Tag ist ein Wagen Gottes, der uns hilft, unseren Blick Richtung Himmel zu richten, der die Herrlichkeit Gottes hier auf Erden zu uns gebracht hat. Und nicht nur das, wir haben einen weiteren Wagen. Wir haben das Wort Gottes, die Bibel. Wir können die Bibel lesen in Gottes Vorsehung. Und schau, Gott hat uns diesen Wagen gegeben, denn in seiner Vorsehung haben wir die Bibel in unserer eigenen Sprache. Wir können sie lesen. Und nicht nur das, wir haben eine Bibel in unserem eigenen Besitztum. Ist es nicht ein Wagen Gottes, der uns daran erinnern soll, dass Jesus lebt? Ist es nicht ein Wagen Gottes, der uns zeigt und davon spricht, dass die Erlösung allein in Christus ist? Wenn er spricht in 1. Korinther 15, wenn Paulus sagt, dass ich habe das zuerst empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass Christus in diese Welt gekommen ist, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, gemäß den Schriften, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er begraben wurde und auferstanden ist, dass er lebt, gemäß den Schriften. Ist es nicht ein Wagen Gottes, der uns zeigt, dass Jesus lebt? Oder nimm die Taufe, wir haben diese Sakramente, diese zwei Sakramente. Die Taufe, es ist ein Zeichen und ein Siegel Gottes, was Gott seiner Gemeinde gibt. Ist es nicht ein Wagen Gottes, das uns an die Verheißung Gottes erinnert? Du musst in gewisser Weise diesen Gedanken nach hinten schieben. Ich sage nicht komplett ignorieren, aber nach hinten verschieben, dass die Taufe mein Zeugnis zu Gott ist. Nein, die Taufe ist das Zeichen Gottes, die Verheißung Gottes, dass er seinem Volk gibt, dass wir durch Glauben diese geistliche Realität in Christus haben. Es ist ein Wagen Gottes, das uns an die geistliche Realität der Erlösung erinnert und auch erinnern muss. Ein Wagen Gottes, den Gott uns gegeben hat. Und dann schau auf das Gedächtnis mal. Wir sehen hier den Tisch vorbereitet. Wir sehen das Brot und wir sehen den Kelch. Und wir sehen, wie diese Elemente auf Christus zeigen, nicht wahr? Er hat sein Blut vergossen für uns. Wir haben Leben in ihm. Und ihr Lieben, ist es nicht so, dass wir mit Jakob einstimmen können? Es ist genug. Es ist genug. Ich brauche nicht mehr. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So wie Jakob sagt, es ist genug. Josef lebt. Ich will zu ihm hin. Und so sehen wir all diese Wägen Gottes, die er seiner Gemeinde gegeben hat. Es ist genug. Wir brauchen nicht mehr. Wir wollen nicht weniger. Aber wir wissen, Jesus lebt. Und so kommen wir auch jetzt zum Tisch des Herrn und dürfen daran erinnert werden, dass unser Herr lebt. Und wir wollen gehen zum Tisch des Herrn im Glauben und Teilhabe sein an dem Erbe, das Gott uns vorbereitet hat. Amen.